Der dunkelblonde junge Captain richtete sich trotzig und stolz auf. Er sah Lieutenant Xiong an. »Sie haben etwas Besseres verdient. Bestehen Sie auf ein Militärgericht.« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging mit leichten, selbstbewussten Schritten Richtung Tür. Als diese sich öffnete, ließ ihn Teprins Stimme auf der Schwelle innehalten. »Ich weiß, Sie glauben, dass die Gerechtigkeit heute hier verraten wurde, Captain.« Er warf ihr einen zornigen Blick über die Schulter zu. »Aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass die Gerechtigkeit ein sehr langes Gedächtnis hat?« fügte sie hinzu. Kirk sagte nichts mehr, er ging hinaus. Race verbarg seinen Ärger darüber, dass Xiong sich weigerte, mit irgendjemandem im Raum Blickkontakt herzustellen, obwohl ihn alle direkt ansahen. »Also, wie sieht es aus, Lieutenant? Bestehen Sie auf ein Militärgericht?«
»Nein, Sir.«
»Schlauer Junge. Wegtreten.« Xiong stieß sich von seinem Sitz hoch und war keine 10 Sekunden nach dem Befehl aus dem Büro verschwunden. Der Kommodore schüttelte seinen Kopf und seufzte. »Der beste Feldarchäologe in der Sternflotte und gleichzeitig das größte Ärgernis.«
»Mit großer Begabung kommt häufig auch große Unverschämtheit daher«, sagte Jetanian.
»Das haben Sie sich gerade ausgedacht«, erwiderte Race.
»Ich habe mich schon gefragt, wie lange Sie noch brauchen, bevor Sie mich endlich erwischen.«
Er wurde wieder ernst und fuhr fort.
»Diese plötzliche Zunahme an tullianischer Feindseligkeit bringt uns in eine schwierige Situation, Kommodore. Wenn die Details dieses Angriffs den Rat der Föderation erreichen, wird man dort mit ziemlicher Sicherheit darauf bestehen, der tullianischen Vereinigung den Krieg zu erklären. Wenn wir uns einmal in einem solchen befinden, werden unsere Streitkräfte nicht mehr in der Lage sein, die klingonische Grenze zu sichern. Das führt unweigerlich dazu, dass die Klingonen die Gelegenheit nutzen, in die Taurus-Region einzufallen. Wenn wir erlauben, dass uns dieser Überfall in einen Krieg zieht, werden wir uns kurz darauf in einem Zwei-Fronten-Krieg befinden. Und das ist dann ein Krieg, den wir nicht gewinnen können.«
»Ich denke gar nicht so weit voraus«, sagte Race. »Im Moment macht mir vielmehr dieser Untersuchungsausschuss zu schaffen. Er beginnt mehr und mehr zu einer Hexenjagd zu werden. Wenn das Jack-Büro damit weitermacht, Leute vorzuladen, wird irgendwann irgendjemand etwas sagen, das er eigentlich nicht sagen sollte. Und wenn es einmal heraus ist, nun, dann war's das.« Jetanian faltete nachdenklich die Klauen an seinen Händen zusammen.
»Vielleicht ist es Zeit, einen diskreten Dialog mit einem Vorgesetzten von Captain Desai zu beginnen, mit jemandem, der ihren Ausschuss auflösen kann.«
»Das wird Sie noch argwöhnischer machen«, sagte Race. Er seufzte. »Wenn ich Sie nur einweihen könnte, ihr die Mission erklären, dann würde sie einen Weg finden, diesen Wahnsinn zu beenden, unauffällig oder nicht.« Jetanian stellte die nächste Frage in einem Tonfall, der darauf hinwies, dass er sie für schmerzhaft offensichtlich hielt.
»Warum geben Sie ihr dann nicht die Sicherheitsfreigabe?«
»Ich habe Kirk und seinen Männern die Freigabe gegeben, weil ich dazu gezwungen war«, sagte Race. »Entweder das oder ein Militärgericht für Xiong und damit unsere größte Hoffnung aufgeben, dies alles zusammenzusetzen. Es würde mir aber deutlich schwerer fallen, die Freigabe für einen Jack-Offizier zu rechtfertigen.«
»Nicht notwendigerweise«, sagte Jetanian. »Das Risiko ist das gleiche, nur die Umstände unterscheiden sich. Die Admiralität würde das verstehen, da bin ich mir sicher.«
»Ich schätze, dann haben Sie die Admiralität nie kennengelernt«, erwiderte Race.
»Ich war bereits in mehreren Ihrer Ausschüsse«,
sagte Jetanian. Race zog eine Grimasse. »Nun, das erklärt es ein wenig.«
»Meine Herren«, mischte sich Teprin in einem Tonfall ein, der für Race Ohren verdächtig spöttisch klang. »Die Situation ist nicht so verfahren, wie Sie vielleicht annehmen. Wir haben einige diskrete Möglichkeiten.«
Der chelonische Botschafter drehte sich mit seinem Körper Teprin zu. Race lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Hände auf seinem Schoß. »Ich nehme an«, sagte der Kommodore, »Sie haben einen Plan?«
Sie hob eine dünne Augenbraue. »In der Tat.«
Einige Stunden lang hatten Dockarbeiter hinter einem halbdurchsichtigen Sicherheitsvorhang, der am Haupthangar der Andockrampe aufgehängt worden war, jede Menge zerborstenes Metall und Schiffscontainer, die mit kleineren Trümmern gefüllt waren, aus der Enterprise entladen. Eine Ladung nach der anderen wurde in Vengards Hangar für Reparaturen und Altmaterialverwertung gebracht.
Auf dem Beobachtungsdeck stand Tim Pennington und beobachtete einsam die unscharfen Umrisse der Arbeiter. Er lehnte sich gegen die kalte Wand aus transparentem Aluminium und presste seine Stirn dagegen. Der leere Ort, an dem er sich befand, verschwand aus seiner Wahrnehmung, während er die letzte traurige Heimkehr der USS Bombay beobachtete. In den letzten 3 Monaten war die Nachricht von der Rückkehr der Bombay nach Vanguard stets ein Grund zur Freude gewesen, doch an diesem Morgen hatte ihn keine Vorfreude geweckt. In der ganzen Station standen die Banner der Föderation auf Halbmast, und viele Sternflottenangehörige hatten die Vorschriften missachtet und trugen schwarze Armbänder als Zeichen ihrer Trauer. Pennington hatte fälschlicherweise angenommen, dass die Trauer nach den ersten Tagen etwas nachlassen würde, aber die Nachricht, dass die Überreste der Bombe nach Hause kamen, hatte die frische emotionale Wunde wieder geöffnet. Er hatte beabsichtigt, ein Exposé zu schreiben, jedem zu erzählen, warum das Schiff zerstört worden war, und sicherzugehen, dass Orianer und ihre Kameraden Gerechtigkeit erhielten. Von Teprin hatte er gehört, wie sie über den Horchposten auf Ravenna gesprochen hatte, über das Sensorengitter, das von einem ungeschickten Dieb beschädigt wurde. Aber er hatte keine echten Beweise, keine Zeugen, von denen er sicher sein konnte, dass er nicht umfallen würde. Er hatte sich heimlich Abschriften von den Tagungen der Untersuchungskommission besorgt, die den Verlust der Bombe untersuchte. Es schien darauf hinauszulaufen, dass man Race und seinem Stab vorwarf, das Schiff über Gebühr belastet zu haben, während man es gleichzeitig nicht ausreichend warten ließ. Er hatte darüber nachgedacht, sein Wissen mit der Anklägerin zu teilen, aber er verwarf diesen Gedanken, als er begriff, dass das Fehlen jeglichen Beweises seinen Tipp für sie im Ausschuss noch wertloser machte als für ihn beim FNS. Um seine aufgestauten Emotionen herauszulassen, hatte er stattdessen eine Gedenkschrift verfasst, gefüllt mit persönlichen Erinnerungen und Anekdoten von Freunden und Hinterbliebenen, die ihn damit regelrecht überschwemmt hatten, während er bei ihnen diskret nach weiteren Hinweisen auf das Geheimnis gesucht hatte. Seine persönlichen Beiträge über Orianer hatte er ausreichend verändert, um auch nach ihrem Tod noch ihre Privatsphäre zu schützen und zu verhindern, dass ihr Ehemann von der Affäre erfuhr. Als er seine eigenen Erinnerungen noch einmal las, war er erschrocken, wie rührselig und banal sie sich anhörten. Allerdings war es derselbe Text gewesen, bei dessen Lektüre seine Redakteurin Arlies um die getöteten Männer und Frauen der Bombay weinen musste, wie sie ihm später eingestand. »Du hast ihnen Gesichter gegeben, Tim«, hatte sie als Antwort auf seine Übertragung geantwortet. Die Reflexion seiner Trauermiene schaut ihn von der Oberfläche des transparenten Aluminiums aus an. In den letzten Tagen hatte er Zeit gefunden, gründlich nachzudenken und die zweckmäßige Lüge erkannt, die er sich selbst eingeredet hatte. »Ich habe nicht jede Spur von Orianer aus meinem Leben getilgt, um die Gefühle ihres Ehemanns zu schützen. Mir das ständig zu sagen, war nur eine Ausrede.« Auf der anderen Seite der Barriere hatte das Entladen ein Ende gefunden. Die Enterprise schloss langsam ihre 8 gelegenen Hangartüren und ein Team aus 0G-Arbeitern in heller EVA-Montur nahm den Vorhang, der die Sicht verdeckt hatte, wieder ab. Nachdem der Transfer nun erledigt war, sah Pennington keinen Sinn mehr darin, seine Totenwache zu verlängern. Er presste seine rechte Hand gegen das transparente Aluminium und spürte, wie sich seine Kehle vor Trauer zusammenzog. »Willkommen zu Hause, Orianer.« Es gab einen ersten Hinweis darauf, dass die Nachricht von Quinns Aktion auf Kessig 4 die Station vor ihm erreicht hatte. Er wurde mit einem herzlichen Nicken von den Wachen am Eingang zu Gens Schiff begrüßt. Wenn Quinn normalerweise das Schiff des Orioners betreten wollte, sahen ihn die beiden Türsteher argwöhnisch an oder machten an ihren extrovertierten Tagen Witze über ihn. Bis heute hatte eine höfliche Begrüßung auf jeden Fall nicht auf der Karte gestanden. Er schlenderte zwischen den Spieltischen auf dem Unterdeck hindurch und bemerkte, wie die Leute auf ihn zeigten. Trotz der Musik hörte er, wie sein Name die Runde machte. Für einige Sekunden fühlte er sich beinahe prominent. So ein kleines bisschen berühmt zu sein, reizte ihn, bis er einige Sekunden mehr darüber nachdachte. Alle diese Leute wissen, wer ich bin, und sie wissen, was auf Kessig 4 passiert ist. Alle diese Fremden. Seine Erheiterung verwandelte sich in Verstörung. Mitten zwischen den Roulette-Rädern und den Kartentischen fing ihn Zed ab. Diesmal war der schlankene Lorry-Killer in einen legeren Anzug aus hellem Khaki gekleidet. »Willkommen zurück«, sagte er laut, um die Musik zu übertönen.
Mr. Gens erwartet Sie.
Ich hätte niemals gedacht, dass Sie ein Freund von erdigen Tönen sind, erwiderte Quinn.
Mr. Quinn, ich bin nicht in der Stimmung, Sie diese Treppen hinaufzutragen, also zwingen Sie mich bitte nicht dazu, Ihnen die Beine zu brechen.